Deutschlands Jugend. Jugend Deutschlands. Singend voran den Völkern zogst du in deinen Tag, den Tag der Zukunft. Herrlicher Frühling, uns aus Trümmern erblühte. Du, in denen wir lieben, die für euch starben. Deinen Sommer wollten wir sehen, deines Herbstes goldenen Erntekranz. Wir wollten dich wissen, tief in Frieden, Leben und Arbeit vollendend, allen zum Beispiel. Aber das Schicksal unseres Volkes lose von Anbeginn zeichnend mit der Rune des Kampfes warf wieder die Stäbe in dem ehernen Streithelm. Da dröhnten die Straßen wieder vom Marschtritt der Heere, vom Rollen der Panzer, dröhnte der Himmel über den Erntefeldern wieder von dem Hornissensang der Geschwader. Nun wieder über die Welt hinhallend wie damals. Aber eines ward anders. Wir stehen, wir Deutsche, Volk, das zu Volk fand, folgend dem Ruf des Führers, stehen zum ersten Mal, nicht Gatten und Brüder, nun allein. Wir stehen, Frauen und Kinder, wie im Kampf und stehen gefassten Herzens, auf uns zu nehmen, wie sie, die Schrecken des Krieges. Feuer und Nacht und Not und grausames Sterben, wie es das Schicksal bestimmt. Doch es liebte noch immer die Tapferen. Und wir sehen dich, Jugend, uns herrlich vorangehen, wagend den frühen Kampf. Die einen im Felde, Knaben, gefallener Brüder Antlitz tragend, junge Saat, gestreut in die Furchen der Erde, die das Blut ihrer Väter getrunken und ewig Ruhm unseres Namens trägt, und die anderen, Mädchen und junge Knaben, daheim in der Heimat, kämpfend um ihr Bestehen. Agnes Miegel, 1939.
Am 23. September 1939 meldete das Oberkommando der Wehrmacht das Ende des deutschen Blitzfeldzuges in Polen. In Ostpolen sind die Truppen Stalins einmarschiert, mit dem Hitler einen neuerlichen Freundschafts- und Grenzvertrag durch Ribbentrop abschließen lässt. Die besetzten Gebiete in Polen werden deutsches Generalgouvernement und nun gehört auch Danzig wieder zum Deutschen Reich.
Adolf Hitler, Sieg!
Heil!
Sieg!
Heil!
Sieg!
Heil!
Ich betrete zum ersten Mal einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen worden war, da die ersten Weißen sich im heutigen Staat New York niederließen.
Nach dem Überfall auf Polen hatten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt, vorläufig aber stillgehalten. Bei der strategischen Besetzung Norwegens, die der deutschen Besetzung Dänemarks folgte, treffen erstmals deutsche und britische Streitkräfte aufeinander. Am 10. Mai 1940 eröffnet das Deutsche Reich den Offensivkrieg gegen Frankreich, Belgien und Holland, der mit der französischen Kapitulation bereits im Juni endet.
Der Führer hat den Balkon der Reichskanzlei wieder verlassen. Mit ihm waren Generalfeldmarschall Hermann Göring, Generaloberst von Brauchitsch, Großadmiral Dr. H.C. Räder und der Reichsaußenminister von Ribbentrop auf dem Balkon erschienen. Die Absperrketten sind längst durchbrochen worden. Die 100.000 sind nach vorn gestürmt, unmittelbar unter den Balkon der Reichskanzlei. Und dort stehen noch immer in vorderster Front den Blick nach oben gerichtet. Verwundeten, die vorhin, nachdem der Führer hier auf dem Wilhelmplatz eingetroffen war, anmarschiert kamen. Die SS steht nun im Gewirr und im Gewoge der 100.000 auf dem Wilhelmplatz. 100.000 rufen noch nach dem Führer, dem sie noch einmal danken wollen. Alle Augen sind nach oben gerichtet, auf den Balkon. Noch einmal soll sich der Führer ihnen zeigen, noch einmal wollen sie ihm danken. Es gibt keine Worte, mit denen man das schildern könnte, was sich hier in den letzten 10 Minuten abgespielt hat. Spontan stimmt die Menge jetzt das Engelandlied an. Helle Stimmen sind es gewesen, die die ersten Zeilen dieses Liedes angestimmt haben. Aber aus dem Hintergrund stürmt nun die Menge wieder nach vorn zum Balkon der Reichskanzlei. Und im Gewirr der Stimmen geht das Lied wieder unter. Unverwandt schaut alles nach oben. Und doch gibt es viele Hunderte, die abseits stehen und die sich ganz still einmal die Tränen aus den Augen wischen. Du tief gepackt seid von der Liebe, von der unendlichen Liebe eines Volkes zu seinem Führer.
Deutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern, angeschlossen die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Kurzweig, Brüssel 2 und Luxemburg. Ferner die Richtstrahler des deutschen Kurzwellensenders nach Übersee. Der italienische, der ungarische, der dänische, norwegische und der slowakische Rundfunk. Wir übertrugen den Jubel der Reichshauptstadt über die Rückkehr des Führers aus dem westlichen Kampfgebiet. Wir beenden die Übertragung unter dem nicht enden wollenden Jubel auf dem Wilhelmplatz und halten in das Funkhaus zurück.
Das nationale Hochgefühl, der Sieges- und Kampfesrausch der ersten Jahre, gestützt durch die Überzeugung, der Führer habe nur historisches Unrecht aus dem Versailler Vertrag beseitigt, schmiedeten Volk und Führung in verhängnisvoller Euphorie zusammen. Als Hitler Mitte 1940 seinen Oberbefehlshabern erklärte, im Frühjahr 1941 die Sowjetunion angreifen zu wollen und die Ausarbeitung entsprechender Pläne befahl, erhob sich kaum Widerspruch. Der geleistete Treueid verdrängt alle strategischen und später auch moralischen Bedenken. Von der bereits für den 21. September 1940 geplanten Landung in England nimmt Hitler selbst vorläufig Abstand. Der Kampf wird auf dem Luft- und Seewege geführt.
Der Reichsmarschall kommt auf unser Mikrofon zu. Ich nutze die Gelegenheit, um heute einige Worte ins Radio zu sagen, da es sich um einen historischen Augenblick handelt. Nach all den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag gegen die Hauptstadt des Britischen Reiches zu befehlen. Ich habe persönlich die Leitung dieses Angriffs übernommen und habe in diesen Abendstunden über mir das Brausen der sieggewohnten deutschen Geschwader gehört, die dem Feinde zum ersten Mal nun am hellen Tage mitten ins Herz hineinstießen. Begleitet von zahlreichen Jagd- und Zerstörergeschwadern wurde der Feind, wie es zu erwarten war, geworfen, das Ziel erreicht. Und ich bin überzeugt, dass die Erfolge dem Angriffsdrang und Angriffsgeist entsprechend gewesen sein werden. Auf jeden Fall ist es die historische Stunde, in welcher zum ersten Mal die deutsche Luftwaffe in das Herz des Feindes hineingeschlagen hat.
Bomben auf England!
Am 27. September 1940 schließen das Deutsche Reich, Italien und Japan den Drei-Mächte-Pakt. Hitler entsendet deutsche Truppen in das erdölreiche Rumänien. Italien greift Griechenland an. Britische Einheiten landen auf Kreta. Im Februar 41 erste deutsche Truppen in Tripolis. Im April 41 beginnt Hitler mit dem Angriff auf Jugoslawien und Griechenland den Balkanfeldzug. Über die äußerst verlustreiche Kreta-Invasion durch deutsche See- und Luftstreitkräfte berichtete im Mai 41 die Deutsche Wochenschau, eines der wichtigsten Instrumente der von Goebbels dirigierten Propaganda.
In einem Lager unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt. Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Die nächste Welle ist startbereit. Gebirgsjäger, sie sollen auf den Flugplätzen gelandet werden, die die Fallschirmjäger inzwischen genommen haben.
Seit Anfang des Jahres 1941 sind alle Juden in Deutschland und den besetzten Gebieten durch Anordnung gezwungen, den Judenstern zu tragen. Die nationalsozialistische Propaganda schürte eine völkische Pogromstimmung, die dem Vernichtungs- und Ausrottungskrieg gegen die Ostvölker und das Judentum die emotionelle Zielrichtung geben soll. Und so erklärt Hitler in seinem Tagesbefehl zum Beginn des Russlandfeldzuges, den Goebbels im Rundfunk verliest:
Heute stehen rund 160 russische Divisionen an unserer Grenze. Seit Wochen finden dauernde Verletzungen dieser Grenze statt, nicht nur bei uns, sondern ebenso im hohen Norden wie in Rumänien. Russische Flieger machen es sich zum Vergnügen, unbekümmert diese Grenzen einfach zu übersehen, um uns wohl dadurch zu beweisen, dass sie sich bereits als die Herren dieser Gebiete fühlen. In der Nacht vom 17. zum 18. Juni haben wieder russische Patrouillen auf deutsches Reichsgebiet vorgefühlt und konnten erst nach längerem Feuergefecht zurückgetrieben werden. Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, in der es notwendig wird, diesem Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsanstifter und der ebenso jüdischen Machthaber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den Ufern des Brut, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres vereinen sich unter dem Staatschef Antonescu deutsche und rumänische Soldaten. Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht mehr der Schutz einzelner Länder, sondern die Sicherung Europas und damit die Rettung aller. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. Berlin, den 22. Juni 1941. Adolf Hitler.
Auch in Russland im ersten Ansturm überwältigende Erfolge der deutschen Wehrmacht. Sondermeldung folgt auf Sondermeldung. Mitte Oktober 1941 stehen deutsche Truppen dicht vor Moskau.
Führerhauptquartier, 16. Oktober. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft. Die wichtigen Städte Kaluga und Kalinin, 160 Kilometer südwestlich bzw. nordwestlich Moskau, sind seit Tagen in unserer Hand.
Am 11. Dezember 1941, nach dem japanischen Überraschungsschlag gegen die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor, verkündet Hitler im Reichstag die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Ein gigantischer See- und U-Boot-Krieg vom Atlantik bis zum Eismeer entbrennt. Die englische Luftwaffe verstärkt ihre Angriffe auf deutsche Städte. November 1942. Amerikanisch-britische Truppen landen in Nordafrika. Die sowjetische Armee beginnt ihre Offensive zur Umzingelung von Stalingrad. Zur Kriegsweihnacht 1942 ging folgende Ringsendung von allen Fronten über den deutschen Rundfunk.
Achtung an alle! Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienerhamerich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Baracke im finnischen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich.
Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich.
Hier ist Flavio an der französischen Riviera.
Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Rechef.
Hier ist die Front südwestlich Kurve zum Kalinin. Der Kampfraum um Rechef.
Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
Achtung, noch einmal Leningrad.
Hier ist Front vor Leningrad und am Volga.
Achtung, die Kanalküste.
Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal.
Achtung, noch einmal die Kaukasusfront.
Hier meldet sich die Front im Kaukasus.
Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik.
Hier ist ein Unterseebutzstützpunkt am Atlantik.
Achtung, Catania.
Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika.
Achtung, Zakopane.
Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten.
Achtung, noch einmal Kreta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen.
Einmal der Flachmeerhafen auf der Halbinsel Krim. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte
ganze deutsche Weihnachtslied jede Nacht mit einzustimmen.
Fern drunten im Süden am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum von Reschef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute das Alpha-Deutsche.